D-Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt.
Das bin ich. Einen schönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das ist ja großartig vom lieben Kollegen Thilo Jahn, dass er euch eben in der Redaktionskonferenz erzählt, dass da die Bayern heute Abend um 8:45 gegen irgendwelche Portugiesen Fußball spielen. Was er vergessen hat, euch zu sagen, ist das, was ich euch auch schon letzte Woche erzählt habe, dass nämlich in den ersten 15 Minuten eines Fußballspiels niemals irgendetwas Spannendes passiert. Niemals. Ihr könnt also in aller Ruhe eine Stunde Film zu Ende hören bis 21 Uhr und dann meinetwegen euch irgendwelche Bayern gegen irgendwelche Portugiesen angucken. So viel dazu. Bis dahin sprechen wir nämlich unter anderem über Neustarts von dieser Woche, zum Beispiel über den großartigen Film Freeheld. Das ist die wahre Geschichte über eine sehr bewegende Liebe zweier Frauen, gespielt von Julianne Moore und Ellen Page. Und genau diese Ellen Page ist heute Abend einer unserer Gäste. Genau wie Hans Zimmer, der berühmteste deutsche Filmkomponist aller Zeiten. Der hat nämlich nicht nur die Musik für Freeheld geschrieben, für eben diesen Film, sondern auch für Batman vs. Superman. Ist also quasi jetzt ab Donnerstag dann mit zwei Filmen und seiner Musik gleichzeitig im Kino. Den Hans Zimmer haben wir in London getroffen, auch heute Abend bei uns in der Sendung. Dann schauen wir rein in die Doku Gestrandet. Da geht es um 5 eritreische Flüchtlinge, die in einem Dorf in Ostfriesland, sagen wir mal behördlich, zwischengeparkt wurden und da versucht haben, Fuß zu fassen im dörflichen Gemeindeleben. Wundervolle Dokumentation. Und How to be Single ist ein Film, der diesen Donnerstag anläuft. Und der ist wirklich Grundlage einer Studie, die ich heute Abend mit euch gemeinsam machen werde. Nämlich zu der Frage, warum manche Komödien einfach super zünden und andere nämlich mal eben einfach nicht. Das also in eine Stunde Film bis 21 Uhr. Danach dann meinetwegen die Bayern gucken. Vorhang auf, Bühne frei, auf geht's.
D-Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Also, dieser Antrag ist von Detective Laurel Hester, krankheitsbedingt beurlaubt, weil sie hat Krebs im Endstadium. Und sie beantragt, dass ihre Pensionsansprüche im Falle ihres Todes übertragen werden sollen an ihre Partnerin Stacy André.
Stacy André ist eine Frau, richtig?
Richtig.
Das ist, nun, das will mir nicht in den Kopf, dass das eine Lesbe ist.
Wieso?
Na, die sieht doch nicht wie eine Lesbe aus.
Der ausgehandelte Vertrag mit der Polizeigewerkschaft erlaubt es Detective Hester nicht, Ansprüche an ihre Mitbewohnerin zu übertragen. Thema abgehakt.
Der Antrag ist abgelehnt und das, obwohl Laurel Hester, gespielt von Julianne Moore, sich seit über 20 Jahren schon ihren Arsch aufgerissen hat für ihren Job als Polizeikommissarin, eine irre Kriminalitätsauflösungsstatistik vorweisen kann, also wirklich eine Staatsdienerin allererster Kajüte ist. Als es aber jetzt darum geht, in einem Gremium zu entscheiden darüber, ob sie ihre Pensionsansprüche an ihre Lebensgefährtin weiterleiten darf, so wie es selbstverständlich verheiratete Polizisten an ihre Ehemänner und Ehefrauen dürfen. Da stellt sich genau dieses Komitee, das darüber zu entscheiden hat, quer. Für Laurel Hester bricht natürlich eine Welt zusammen, denn alles, was sie möchte, ist, genau wie jeder andere verheiratete Mensch, seine Lieben abzusichern, in diesem Fall ihre Freundin Stacy, gespielt von Ellen Page. Die Geschichte der beiden ist eine wahre, die hat wirklich so stattgefunden vor einigen Jahren in Amerika, ist noch keine 10 Jahre her. Das Interessante daran ist, dass die Liebesgeschichte der beiden erst sehr spät losging. Also auch niemand durfte auf der Polizei oder besser gesagt sollte wissen, dass Laurel Hester lesbisch ist. Lange Zeit hat sie das geheim gehalten, hatte eher nur so kurze Affären zwischendurch mal, bis sie dann Stacy kennenlernt, mit dieser Frau zum ersten Mal in ihrem Leben richtig glücklich ist. Und als die beiden sich gerade ein gemeinsames Haus gekauft haben und dort eingezogen sind, kriegt sie diese schreckliche Diagnose Lungenkrebs im Endstadium. Der Film greift an dieser Stelle genau diese Problematik auf, dass sie diese Pensionsansprüche nicht übertragen darf und dass sie auch mit einem Mal als zwar sehr geschätzte Polizistin von ihren Kollegen kaum noch Rückhalt kriegt, bis auf diesen einen Kollegen hier, der sie unterstützt.
Gebt euch einen Ruck, Leute. Je mehr von uns bei der Sitzung aufschlagen, desto eher erkennen die, dass wir alle hinter ihr stehen.
Ziehen Sie Ihre Entscheidung zurück, gehen meine Steuern an Ihre Freundin. Super.
Ja. So wie deine Frau deine Pension kriegt, wenn du stirbst.
Ja, aber sie ist meine Frau. Außerdem will der Chef nicht, dass wir Partei ergreifen in solchen politischen Angelegenheiten.
Wer kommt mit zur Sitzung? Oh, nicht so stürmisch, Jungs. Sie würde jeden von euch unterstützen, ohne lang zu fackeln. Und sie stirbt. Aber was soll's, sie ist ja bloß eine Lesbe. Wen juckt's schon? Feiglinge.
super bedrückende Situation, dass nur dieser eine Kollege Dane Wells, gespielt von Michael Shannon übrigens, den einige von euch vielleicht aus Zeiten des Aufruhrs kennen, toller Schauspieler, dass dieser Mann der einzige ist, der überhaupt zu seiner todkranken Kollegin steht und versucht, alles Mögliche in Bewegung zu bringen, findet dann sogar nach einiger Recherche einen Aktivisten, einen Typ, sehr irre, aber also quasi der Comic Relief des Films, also lustig irre, gespielt von Steve Carell, so ein Paradiesvogel, so ein knallbunten Typ, der sich seit Jahren schon für die Rechte von Schwulen und Lesben einsetzt, und der greift dann diesen Fall von Laurel Hester auf und ermutigt sie, weiterzukämpfen und am Ende tatsächlich auch selbst vor dieses Gremium zu ziehen und ihren eigenen Fall darzulegen, begleitet von einer immer größer werdenden medialen Welle. Ein Film, der mich wahnsinnig berührt hat, natürlich auch, weil man die ganze Zeit weiß, das ist eine wahre Geschichte, das hat wirklich so stattgefunden. Für Julianne Moore ist es ja nach Still Alice, für den sie den Oscar bekommen hat, jetzt quasi schon die zweite, ja, wirklich schwierige Performance als schwerkranke Frau, die sie wieder irre gut meistert. Und auch Ellen Page hat mir sehr gut gefallen an ihrer Seite, die im Film ja ihre lesbische Freundin spielt, Stacy. Die ist 29 mittlerweile und hatte selbst erst sehr spät, nämlich 2014, ihr eigenes Coming Out. Ich war sehr froh, dass ich sie treffen konnte. Ziemlich bizarre Situation, nämlich unmittelbar, nachdem ich den Film gesehen hatte, war das Interview, habe sie in Berlin getroffen zum Gespräch. Das haben wir aufgezeichnet und wir haben uns unterhalten über den Film natürlich, über schwul-lesbische Rechte in den USA und wie der Film tatsächlich diese Rechte im Laufe der Zeit verändert hat. Darüber sprechen wir gleich. Hört ihr gleich hier bei uns das Gespräch mit Ellen Page in Eine Stunde Film bei D-Radio Wissen.
D-Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Ellen, good to see you. This is kind of a weird situation because I finished the movie about 20 minutes ago and I'm still completely into it. How easy or not easy was it for you to deal with the whole story itself?
Good question. I mean, I think for the most part, I wanted to be a part of telling a story of two women who inspired me so much, you know, who did something so courageous in a time of unimaginable sadness and difficulty. I think that's what stands out the most. And then I feel like after you've seen the film, needless to say, when you're making it, it's emotional, you know? I could never even begin to imagine what that experience was actually like for Stacy and Laurel. But I would end my days knowing that it was, you know, the reality of a part of Stacy's life and will always be. And that was an incredibly sad thing.
I'm just guessing that you may have the chance to meet the real Stacy. How could she help to make the movie like as close to the reality as it could be?
Stacy was incredible to all of us. She was incredible to the screenwriter, to myself, to Julianne, and very generous and very vulnerable, as you can imagine, talking about this time is emotional and difficult. You know, our goal was to make something as truthful and as much as an authentic representation of their love for one another and them as people as possible. And Stacy worked with us to enable us to do that, because that was ultimately the goal.
After I've seen the credits of the movie, where we can see the timelines, how laws changed after that case, mm-hmm. I was wondering, did you finish the movie before or after October 2015? Because that was the time when the law completely changed in the US of A too.
We finished it much before. We finished it we shot it the fall of 2014.
Okay.
So, the fact that marriage equality became legal right before the film came out was, you know, just what happened.
I think it's absolutely no-go situation for gay lesbian couples that they still have to do this coming out thing once in their life, which straight people never have. Straight people don't have to stand up and say, I am straight, mm-hmm. but gay lesbian people still have to. Was that one of the reasons for you to make a movie like this, to put it like into the spotlight again, to help change this whole situation?
Well, you know, I think first and foremost, I just wanted to make the movie and be a part of the movie because it's a beautiful love story, and it's and a really important piece of history. And these women deserve to have their story known, you know. And then, you know, of course, it feels important and purposeful because of what they did and what they accomplished. The ripple effect that created in New Jersey for marriage equality, and then needless to say, every state that where that became law, that led to it becoming federally legal. I think that, you know, the first feeling is I'm so moved by the story. I'm devastated at what they had to go through. Of course I want to be part of it. You know, I think that's the original emotion and feeling. Mm.
We love you for movies like that and for movies like Juno, but we also love you for your appearances in like X-Men movies. Mm-hmm. Is that kind of a balance that you need to have both sides, blockbusters and more the fun kind of stuff, and on the other hand, the project that your heart goes deep into?
Yeah, I mean, I think of you know, of course that's what you need. But you know, at the same time, I feel so grateful to be able to experience all these different kinds of filmmaking. Needless to say, shooting an Inception or an X-Men is very different than shooting this or a Super or Hard Candy or something. And they present different challenges, you know? It's pretty awesome to experience, you know, different kinds of filmmaking and what that means, you know?
Last question. I think in 2014 it was that the W Magazine listed you one of the new royals. What does that mean to you?
Oh, you know, I mean, I remember, you know, one was a good friend, you know, Kristen Wiig and some radical, you know, cool people. I don't know, you know, those things just always feel, you just feel like lucky that you like snuck in the secret club door or something, I don't know, you know, and get to work with really awesome photographer and do that thing. I don't know how to answer that.
Thanks a lot,
yeah,
Majesty.
Thank you.
Page. And keep the good work going.
Thanks.
Beautiful movie. Thank you.
Appreciate it. Thank you.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Zeit für ein paar spannende Neuigkeiten aus der Filmwelt.
Die Radio Wissen.
Filmnews.
Fotos, die Spaß machen. Wir kennen das mittlerweile, dass es schon Monate vor einem Filmstart Massen an Fotos, an Teasern, an Trailern und Ausschnitten gibt, vor allem bei den großen Blockbustern. Oft sind es dann am Ende ja so viele, dass man das Gefühl hat, den Film gar nicht mehr sehen zu müssen oder gar zu wollen. In diesem Fall machen wir eine Ausnahme, denn die Fotos, die uns jetzt gerade Benedict Cumberbatch als Marvel-Held Doctor Strange zeigen, die machen echt Bock auf mehr. Cumberbatch, sonst eher im Sherlock oder anderen seriösen Kostümen zu sehen, schwingt sich mit rotem Cape, Kinnbart und graumelierten Schläfen durch die Großstadt-Filmsets. Blitze zucken zwischen seinen Händen hin und her, das Gesicht blutverschmiert, der Ausdruck strange, na klar. Wozu das führt? Ja, dazu, dass wir uns jetzt schon mehr auf Doctor Strange im Oktober freuen, als auf die nächste Superheldenansammlung in Captain America 3 Ende April. Komm zurück, Sternenmann! Regielegende John Carpenter hat ja einige Mega-Erfolge in seinem Leben geschaffen. Die Halloween-Reihe, The Fog, Nebel des Grauens oder auch die Klapperschlange mit Kurt Russell, allesamt ganz groß. Dazu kamen über die Jahre aber auch bittere Flops, wie zum Beispiel das schrottige Zombie-Alien-Geister-Debakel Ghosts of Mars. Daher dürfen wir nun besonders gespannt sein, was aus diesem Remake wird. Starman, Carpenters ebenfalls ziemlich trashiges Science-Fiction-Drama von 1984, soll nämlich neu aufgelegt werden. Im Original hatte Jeff Bridges den Außerirdischen gespielt, der sich auf der Erde in eine Frau verliebt und sich dann sowohl gegen das Menschliche als auch sein eigenes Alien-Militär zur Wehr setzen muss. Ein Drehbuch für die Neuauflage soll bereits fertig sein, eine Besetzung steht dagegen noch nicht. Vorsichtige Prognose: auf eine erneute Beteiligung von Jeff Bridges ist wohl eher nicht zu hoffen. Jonah Hill wechselt die Fronten. Nach mittlerweile 2 Oscar-Nominierungen für The Wolf of Wall Street und Moneyball, nach ersten Drehbüchern und dem Vorbild seiner Kumpels Seth Rogen und James Franco, will es Jonah Hill jetzt auch auf den Stuhl. Und zwar auf den, wo hinten sein Name drauf und darunter Director steht. Hill steht vor seinem ersten Job als Regisseur. Und wie man das so macht als junger, erfolgreicher Multitasking-Schauspieler, schreibt er das Drehbuch auch gleich selbst. Mid-90s soll es heißen und grob umrissen mit dem Lebensgefühl der 90er Jahre zu tun haben. Ob es eher Komödie, eher Drama oder eine Mischung aus beidem wird, wollte er noch nicht verraten. Wohl aber, dass er nicht auch noch mitspielen, sondern beim Dreh dann wirklich nur Regie führen will. Gecastet werden soll demnächst und Drehstart ist dann wohl noch dieses Jahr.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Ganz herzlich willkommen mitten im Herzen Ostfrieslands, wo dieser Traditionssport Boseln seit weit über 100 Jahren ausgeführt wird. Und freut uns natürlich, dass ihr da seid und wir euch das mal eben zeigen dürfen, um das dann vielleicht mitzunehmen in eure Heimat. So, you come this side and make a few steps this way, okay?
Wow!
Klasse!
Just in diesem Augenblick fällt mir auf, dass die Szene, die ihr gerade gehört habt, wirklich nochmal deutlich lustiger ist, wenn ihr sie auch seht und nicht nur hört. Denn die Gruppe von Menschen, denen dieser ostfriesische Nationalsport Boseln, also das Kegeln entlang einer Straße mit einer Holzkugel, denen das gerade gezeigt wird, das ist nicht irgend so eine durchgeknallte Gruppe von amerikanischen Touristen mit fetten Kameras um den Bauch, sondern es handelt sich um 5 eritreische Flüchtlinge. Das Ganze ist eine Dokumentation und gefilmt worden 2014, 2015. Ein Jahr, das für die Bewohner des kleinen ostfriesischen Ortes Strakholt mit einer ungewöhnlichen Nachricht begann. Eben diese kleine Gruppe eritreischer Flüchtlinge soll in dem 1500 Seelendorf untergebracht werden, 20 Kilometer von Aurich entfernt, inmitten der ostfriesischen leere Rechtsgegend-Links-Landschaft. Und genau dort sollen diese Neuankömmlinge aus dem fernen afrikanischen Land den Ausgang ihres Asylverfahrens abwarten. Was macht man also mit 5 Asylbewerbern aus Eritrea? Natürlich, man bringt ihnen als allererstes mal Boseln bei. 2 Menschen in dieser Dokumentation, die sich dieser Flüchtlinge ganz besonders angenommen haben. Das eine ist Helmut, ein pensionierter Schuldirektor. Das andere ist Christiane, eine Journalistin. Die beiden wollen dafür sorgen, dass die Männer zumindest ein klein bisschen Deutsch lernen, dass sie mit den Amtengängen oder den Ämtergängen zurechtkommen. Und da ergeben sich dann wirklich bizarre Situationen in dieser Dokumentation. Zum Beispiel in dem Moment, als Helmut die Ankömmlinge in, sagen wir mal, norddeutscher Nüchternheit in ostfriesischer Sexualkunde unterrichtet und ihnen erklärt, was das für ein merkwürdiger Automat ist, der da an der Wand hängt.
When you love a woman, you must protect for AIDS, against AIDS. Therefore, that is the automat. Three condoms, that's the name.
No,
yeah?
Condoms.
Well, for 3 condoms, you must pay
4 euros.
4 euros. Yeah? If you have contact.
Ja, da muss man auch als eritreischer Flüchtling schon mal lachen, wenn man hört, wie einem der Ex-Schuldirektor Helmut erklärt, what you have to do if you fall in love with a woman to protect from AIDS. And for 3 Kondome, you pay 4 Euro oder anders ausgedrückt, ein ganzes eritreisches Monatsgehalt wahrscheinlich. Es gibt bizarre Situationen wie diese. Es gibt aber dann auch wiederum sehr ernste Situationen. Das hat die junge Regisseurin Lisa Kaspers toll gemischt. Zum einen das wirklich fröhlich absurde, dieses Ankommen in einem anderen Land und Gott sei Dank mal warm aufgenommen werden in diesem 1500-Seelen-Kaff und nicht auf blanke Ablehnung stoßen. Und auf der anderen Seite aber natürlich auch das, was diese fünf Männer mitgebracht haben, was sie im Gepäck haben, dass sie aus einem Land kommen, in dem furchtbare Bürgerkriegszustände herrschen. Und interessant ist zu sehen, dass diese fünf Männer, einer von denen spricht überhaupt nur Englisch und kann sich dadurch ein bisschen verständigen. Die anderen vier sprechen weder Englisch natürlich noch Deutsch. Und dieser eine Mann, der Englisch redet, bringt genau das nämlich auch an entscheidender Stelle zur Sprache.
Only I know a little English and I can communicate with the people. But the others, they don't know anything. If there is a chance of school, we will stop the work and we will study. If we learn the whole week, maybe in week 5 day, we have a change.
Erwachsener Mann, der sagt, also wenn wir nur die Chance bekämen, die Sprache zu lernen, wenn da irgendwer wäre, der uns das beibringen würde, wir würden sofort alle Arbeit ruhen lassen und würden 5 Tage die Woche wirklich von morgens bis abends die Sprache lernen, weil das einfach so wichtig ist, um überhaupt in einem anderen Land, wo nicht nur die Kultur, sondern auch die Sprache eine ganz andere ist, ansatzweise zurechtkommen zu können. Ich hatte die ehemalige Lehrerin und Journalistin Christiane erwähnt, die zusammen mit Helmut, dem ehemaligen Schuldirektor des Ortes, sich der fünf Männer annimmt. Und die führt dann tatsächlich ein sehr bewegendes Gespräch mit genau diesem Mann.
You went from this little town to Khartoum.
To Khartoum, yeah.
And there is your wife.
In Khartoum.
From Khartoum?
Yeah.
Where did you go?
I go from Khartoum to Libya.
It's a long distance.
Yeah.
And is it possible for you to go back to Eritrea?
We love our country. We want to go at any time. But the main problem is the dictator government now.
Der Mann hat seine Frau, seine Familie zurückgelassen, hat sich selbst irgendwie noch retten können aus dem Land raus. Und auf die Frage, ob er denn jemals in seine Heimat Eritrea zurückgehen wollen würde, sagte er, natürlich, jederzeit würde ich gehen. Das Problem ist die Diktatur dort. Wenn er zurückgeht als jemand, der das Land verlassen hat, wäre das quasi ein von ihm selbst unterschriebenes Todesurteil. Diese Dokumentation, Gestrandet, läuft ab Donnerstag in den Kinos, wahrscheinlich nicht in so wahnsinnig vielen. Guckt, ob ihr vielleicht eins in erreichbarer Nähe habt, wo dieser Film gezeigt wird. Tolle Dokumentation, 33 Jahre ist die junge Regisseurin Lisey Kaspers, eben schon gesagt, dass sie diese Mischung fantastisch hinbekommt. Einerseits sehr gelöste, sehr fröhliche Momente, Culture-Clash-Momente, Eritrea trifft auf Ostfriesland. Das ist natürlich an einigen Stellen sehr lustig und an anderen Stellen, wie gesagt, wird es dann sehr ernst, wie in der Szene jetzt gerade eben. Und das sind dann Szenen im Film, an denen ganz klar wird, wie die Situation von Flüchtlingen weltweit nämlich ist. Dass man nicht nur ein Land verlässt, sondern dass man größtenteils auch Familien verlässt, dass man seine Kultur verlässt und dass es für viele von diesen Menschen extrem schwierig oder teilweise sogar unmöglich ist, zurückzukehren. Gestrandet heißt die Doku.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Wir haben uns ja heute Abend schon ausgiebig miteinander über den Film Freeheld unterhalten. Also ausgiebig unterhalten im Sinne von, es war mehr so ein einseitiges Jawohlgespräch meinerseits. Also ich habe erzählt, ihr habt zugehört. Wir haben mit Ellen Page gesprochen. Also ich habe mit Ellen Page gesprochen und ihr habt zugehört. Der Hauptdarstellerin des Films. Und ich habe noch jemanden aus dem Film, der eine ganz wichtige Rolle gespielt hat, obwohl er überhaupt nicht zu sehen ist im Film, nämlich Hans Zimmer. Das ist der deutsche Hollywood-Filmmusikkomponist, der größte, den wir jemals hatten und auch wirklich der größte, den wir in Hollywood haben. 10-mal Oscar nominiert, 13-mal Golden Globe nominiert, Grammy nominiert ohne Ende, 3 Grammys auch schon gewonnen, alles für seine Filmmusiken aus Filmen wie beispielsweise König der Löwen oder Gladiator oder Sherlock Holmes. Inception und Interstellar. Ich verwechsel da gerne mal das T in den beiden Worten. Inception und Interstellar, 12 Years a Slave, der Da Vinci Code, die Batman-Trilogie von Christopher Nolan. Alles Filme, die Hans Zimmer mit seiner Musik unterlegt hat. Und eben auch den Film Freeheld mit Ellen Page, der jetzt am Donnerstag startet. Genauso wie den aktuellen Superhelden-Blockbuster Batman vs. Superman Dawn of Justice, der seit knapp 2 Wochen jetzt im Kino läuft. Hans Zimmer habe ich in London treffen können, um mich mit ihm genau darüber zu unterhalten, was ihn so berühmt und die Filme, die er unterlegt, so spannend macht, nämlich über Filmmusik. Hans Zimmer. Kurz für die Leute, die es nicht genau wissen, erste Oscar-Nominierung gab es, glaube ich, 1989 für Rain Man.
Genau.
Gewonnen hast du ihn auch schon für König der Löwen. 3 Grammys, also das sind Dinge, von denen träumt mancher internationaler Popstar. Klingelt manchmal Taylor Swift oder Justin Bieber durch und sagt, Hans, schreib mir was?
Ja, klar. Doch schon. Nein, vor allen Dingen Pharrell Williams. Also Pharrell, der also wirklich einer meiner besten Freunde ist. Wir machen immer ein paar Sachen zusammen und wir kriegen immer ein paar Ideen. Also manchmal gehe ich eben doch in diese andere Richtung. Es sind nicht nur immer Filme. Mhm. Jetzt gehe ich auch auf Tournee.
Mit Filmsongs?
Also Berlin mit Johnny Marr und so weiter. Einfach meine Band, mit der ich diese Filme jetzt über die Jahre gemacht habe.
Ich finde das ganz abgefahren, dass du teilweise Musik für Szenen schreibst bei einem Film, für Szenen, die noch gar nicht gedreht sind.
So ist es auch immer am besten.
Okay.
Einfach diese Idee, dass, ich weiß nicht, als Kind habe ich das immer geliebt, wenn jemand zu mir kam und gesagt hat also, ich erzähle dir jetzt mal eine Geschichte. Und wenn also der Chris Nolan oder der Zack Snyder da ankommt und sagt, ich erzähle dir mal eine Geschichte, dann fängt es schon immer an im Kopf. Und das ist auch schön für die Filmemacher. Die haben da ein bisschen so einen Stil, der die auch ein bisschen inspirieren kann beim Filmemachen.
Ja, und wenn die Musik dann fertig ist und der Regisseur dreht und sagt, Hans, die Musik ist super, aber das passt noch nicht ganz. Wie wird dann nachgearbeitet?
Irgendwie passt es immer. Ich meine, ich hatte so einen Moment bei Interstellar. Chris war in Island und hat eine Szene gedreht und wollte ganz genau, dass ich so einige Punkte da hinkriege. Und ich habe gesagt, du, das kann ich nicht übers Telefon machen. Schick mir die Szene. Und er hat gesagt, nee, wir haben aber das, haben wir doch schon immer so hingekriegt. Unser Gefühl von Zeit scheint, glaube ich, sehr gleich zu sein. Schreib's mal und wenn es nicht hinhaut, schicke ich dir die Szene. Und ich habe es geschrieben, habe es ihm geschickt und er hat gesagt, das hat auf jeden Frame gepasst. Irgendwie, das ist es eben. Man versucht, die Geschichte so zu fühlen, wie der Regisseur die fühlt. Mhm. Und man muss auch einen guten Editor dabei haben. Also ich habe ja auch Hilfe gehabt von meinem Freund Tom Holkenberg, der Junkie XL. Mhm. Und ich wollte es absichtlich zusammen machen, weil ich gedacht habe, ich habe 4 Hauptdarsteller in diesem Ding. Ich habe Wonder Woman, ich habe Superman, ich habe Batman und ich habe 11 Jahre schon Batman mit Chris Nolan gemacht und Christian Bale. Und ich wollte da nicht irgendwie respektlos das einfach hinter mir lassen und sagen, also das hat nichts bedeutet. Und ich wollte auch ein bisschen Respekt für Ben Afflecks Charakter natürlich haben. Ich habe gedacht, ich hole mir da einen Freund rein, und der Zack auch sehr gut kennt natürlich. Und wir haben das also, Batman haben wir wirklich selber also zusammen gemacht. Mhm. Ganz loslassen konnte ich nicht.
Beeindruckende Arbeit. Vielen Dank, gerne Hans Zimmer. Nächstes Mal gerne mehr und gerne länger.
Okay.
Wahnsinnig spannender Typ, 58 Jahre alt. Ich muss noch eine Sache dazu sagen, denn unterstellt diesem Mann bitte nicht, dass der, weil er jetzt ja schon so lange in Hollywood arbeitet, so affektiert redet. Ich bin rein ins Interview und habe gesagt, Mensch, ist ja schön für uns beide jetzt mal, dass wir mal neben diesen ganzen englischsprachigen Interviews mal ein bisschen entspannt Deutsch miteinander plaudern können. Da hat er gleich zu mir gesagt, was ich so auch gar nicht wusste. Nee, hat er gesagt, also so entspannt ist das für mich nicht, weil ich bin ja schon mit 13 Jahren weg aus Deutschland auf ein Internat nach England gegangen und dann ist er in England geblieben, hat da gelernt und studiert und ist dann von England weiter nach Amerika. Das heißt, dieses, wie ich finde, bemerkenswert gute Deutsch ist das Deutsch, was er in seinen ersten 13 Lebensjahren Jahren gelernt hat und seitdem wirklich nur noch sehr selten spricht, das wollte ich noch nachliefern. Hans Zimmer, wie gesagt, der Leib- und Magenkomponist von Regisseur Chris Nolan, aktuell mit Filmmusiken im Kino ab Donnerstag zu Freeheld und schon seit vergangenem Donnerstag im Kino mit Batman vs. Superman.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Nicht du besorgst die Drinks, die Jungs besorgen die Drinks. Das ist quasi so eine Art sexuelle Währung. So können die Jungs inoffiziell dafür bezahlen, dich zu befummeln. Also organisier uns einen Drink. Gut. Nicht mit der. Okay. Mit der da unten bezahlen.
Mit der da unten bezahlen, sagt Robin zu ihrer Freundin Alice und zeigt zwischen ihren Schritt. Was ist denn da passiert? Ich hatte euch eine Studie versprochen zum Thema gute Komödien und Komödien, die dann irgendwie doch nicht funktionieren. Das soll der kleine Rausschmeißer für heute Abend in eine Stunde Film sein. Wir sind in dem Film How to be Single, startet am Donnerstag in den Kinos. Eine Komödie über New Yorker Singles und wie man sie zusammen oder eben nicht zusammen bekommt. Alice ist neu in die Stadt gekommen, wird gespielt von Dakota Johnson und Robin, gespielt von Rebel Wilson. Das ist die sehr lustige, etwas voluminösere Frau aus Pitch Perfect, kennen viele von euch sicherlich, ist die Frau, die ihr das Single-Leben in dieser Millionenmetropole beibringen will. Und zwar nach Möglichkeit mit möglichst vielen One-Night-Stands, wie es sich nach ihrer Meinung für eine frisch getrennte Frau gehört. Natürlich geht davon einiges in die Binsen. Alice lernt als erstes mal den Aufreißer ihres Viertels kennen, den Barmann Tom, der auch was mit ihr anfängt und wie man sich nach so einer Nacht dann richtig verhält, erklärt Robin Alice natürlich auch wieder.
Wenn Tom dir simst, was er nicht tut, weil es draußen noch hell ist, warte 4 Stunden, bis du antwortest.
Ich habe an was völlig anderes
antwortest
gedacht.
Antwortest du früher, kommt so an, als hättest du es nötig, wärst co-abhängig, kein Fuckbuddy-Kandidat. Zu mehr taugt er nämlich nicht.
Ich denke, ich könnte durchaus...
Wenn du antwortest, antworte nicht in ganzen Sätzen. Wenn du ein Emoji sendest, kriegst du von mir eins auf die Möpse.
Gut.
Gut.
Am Ende geht's natürlich wieder darum, will man wirklich Single sein, gerade wenn man behauptet, dass Single sein das Beste auf der Welt ist, oder sehnt man sich tatsächlich doch nur nach einer langfristigen Beziehung? Beziehungsweise, inwiefern geht der Wunsch nach einer langfristigen Beziehung überhaupt in Erfüllung, wenn man sich nichts sehnlicher wünscht als das? Das geht so ein bisschen hin und her und leider bleibt es alles extrem archetypisch und leider bleibt es alles sehr floskelhaft und leider vor allem sehr klischeehaft. Ich habe überlegt, was könnte das Problem sein, habe dann gesehen, wer hat Regie geführt? Christian Ditter. Der hat unter anderem gemacht Love, Rosie, Für immer vielleicht und die Vorstadtkrokodile-Filme. Das Drehbuch wurde geschrieben von denen, die Drehbücher geschrieben haben, für Immer Liebe und Er steht einfach nicht auf dich und von All Inclusive und Love Vegas. Heißt also, hier waren durch die Bank Leute am Werk, die, ja, ich sag mal, in erster Linie eher flache Komödien bisher geschrieben haben von der Stange. Und genauso ist dieser Film auch geworden. Also How to be Single müsst ihr nicht gucken ab Donnerstag. Das war's für heute. Tom Westholz sagt Tschüss. Nächsten Dienstag eine Stunde Film. Gerne wieder. Bis dann. Macht's gut.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz. Montag bis Donnerstag ab 18:15 Uhr.